Wir wollen diesen Gottesdienst im Namen unseres Herrn Jesus Christus beginnen. Ich möchte Sie grüßen mit dem Wort: Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeigt, dass wir Gottes Kinder sollen heißen. Wir wollen zuerst das Lied 485 singen von Christian Fürchte Gott Gellert. Er hat mit 14 Jahren bei einer Taufe als Pate eine Rede halten müssen und oh Schreck, wir haben jetzt auch eine Taufe, aber Gellert ist stecken geblieben. Das war so eine Wunde, die er nie mehr so richtig überwunden hat. Darum ist er nicht Pfarrer geworden, sondern Professor. Da hat er auch Großes gewirkt. Professor der Dichtkunst und er war und wird fälschlich eingereiht unter die Idealisten der Aufklärung. Er ist ein Mann, der in seinem Leben bis in seine Todesstunde hinein die Güte Jesu in der Vergebung der Sünden bekannt hat. Das war ihm wichtig. Und wir wollen dieses Lied der Anbetung der Liebe Gottes singen, 485, 1, 2 und 4. Wir wollen beten. Du großer Gott, unser lieber Vater, du umgibst uns mit deiner Güte seit unseren ersten Lebenstagen. Und alles, was wir sind und haben, sind sichtbare Zeichen deiner großen Güte. Und das meiste ist uns immer verborgen. Wie du uns tagtäglich mit großer Geduld nachgehst, wie du uns immer wieder suchst mit deinem Wort, wie du uns zur Umkehr bewegen willst Und dann sind unsere Ohren verstopft und taub und wir hören deine Stimme nicht. Herr, da wollen wir dir jetzt danken für deine große Liebe, die du uns schenkst, für deine Güte, die wir auch heute wieder in deinem Wort hören dürfen. Wir wollen dir danken, auch in der Stille jetzt, jeder für sich danken für alle deine Liebe. Gelobt sei Gott, der unser Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von uns wendet. Amen. Wir wollen miteinander unseren christlichen Glauben bekennen und miteinander sprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir hören den Chor. Jeden Menschen befällt einmal die Frage, was ist mit meinem Leben? Bin ich einem blinden Schicksal ausgeliefert? Oder bin ich nur so eine Kugel wie beim Kegeln hierhin und dorthin geworfen? Die Menschen stoßen mich von der einen in die andere Ecke. Bin ich den Kräften ausgeliefert, die in dieser Welt Macht haben? Oder hat Gott einen Plan mit meinem Leben? Um es offen zu sagen, es ist natürlich von unserem Kopf her, von unserer Gescheitheit nicht zu fassen. dass Gott uns überhaupt persönlich kennen sollte. Wie sollte er uns auch unter 4 Milliarden Menschen kennen? Und wir sind ja nicht die Ersten, die auf diesem Erdball leben. Da waren ja schon so viele vor uns. Das ist ungeheuer, was wir in der Taufe über einem kleinen Kind aussprechen. Ich bitte Sie, legen Sie alles ab, was an ein magisches Verständnis dieser Taufe erinnern könnte. Da wird nicht etwas zwanghaft über dem Kind vollzogen, sondern das ist der Ruf Gottes. Du gehörst mir. Und da können wir nach vorne überhaupt gar keine Grenze ziehen, wo Eltern und christliche Eltern und Paten dies den Kindern weitergeben und das von den ersten Lebenstagen über der Wiege eines Kindes schon ausrufen. Du bist ein Geschöpf Gottes in deiner Beschränktheit, auch in deinen Grenzen, in deinen Möglichkeiten und in deinen Entfaltungen. Gott will was aus deinem Leben tun. Jetzt ist nur wichtig, dass diese Kinder einmal den Anruf Gottes hören. Darum entspricht der Taufe von Kindern, die in der Hausgemeinde aufwachsen, entspricht das, dass Eltern und Paten sich verpflichten, diesen Ruf diesen Kindern weiterzugeben, damit die Taufe einmal nicht mir zum Fluche werde, damit sie mich nicht einmal anklage am jüngsten Tag, du hast doch den Ruf gewusst und du hast ihn nicht angenommen. Da wollen wir Ihnen als Eltern und Paten über aller Freude, unsere Mitfreude über diesen Kindern und über dem großen Geschenk dieses Lebens, Ihnen Weisheit und Geschick wünschen, diesen Kindern diesen Ruf Gottes so wichtig zu machen, dass sie es als heiligste und größte Verpflichtung ihres Eltern- und Patenamtes ansehen, diese Kinder zur Erkenntnis Jesu Christi zu führen. Wir hören noch einmal den Chor. Und so möchte ich Sie fragen, als Eltern und Paten, wollen Sie, dass diese beiden Kinder auf den Namen des dreieinigen Gottes getauft werden? Und wollen Sie, dass Ihre dazu beitragen, diese Kinder auf diesen lebendigen Gott hin zu erziehen, so antworten Sie gemeinsam: Ja und Gott helfe mir. So, bringt die Kinder herzu. Zuerst Silvia Bühler. Sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Amen. Philipp Michael Steinbacher. Philipp Michael, ich taufe dich auf den Namen Gottes des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. So spricht er: Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Amen. Und nun singen wir vom Lied Ist Gott für mich, so trete gleich alles wider mich. 250, die ersten drei Verse. Wichtige Dinge, die werden als ganz kurz abgefasst. In meinem Ehering, da stehen auch ganz kurze Dinge drin und keine Romane. So ist es mit den Faustpfändern des Glaubens ebenso. Wir haben in dieser Predigtreihe nur immer ein Wort, das uns groß werden soll. Diesmal aus Römer 8, Vers 33. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Herr, segne dein Wort an uns. Amen. Heute sind die Geisterfahrer auf der Autobahn so eine große Not. Sie kennen doch diese Hirnamputierten, die da plötzlich auf der falschen Fahrbahn fahren und man weiß gar nicht, was da los ist. Da gibt es so einen makabren Witz, den sollte man angesichts des Ernstes der Lage eigentlich kaum erzählen. Da fährt ein Mann von Karlsruhe nach Baden-Baden als Geisterfahrer auf der falschen Autobahnseite. Und da wird im Verkehrsfunk durchgegeben, Achtung, Achtung, zwischen Karlsruhe und Baden-Baden fährt ein Geisterfahrer auf der falschen Autobahnseite. Und er hört das in seinem Auto. Dann sagt er zu seiner Frau neben sich, die spinnen ja. Einer, das sind mindestens Hunderte. Da kommt es auf den Blick drauf an, ob einer überhaupt merkt, dass er falsch fährt. Und das, was da ausgesprochen werden soll, das ist doch typisch. Dass das einem Menschen zuerst einmal gegeben sein muss, dass er erkennt, ich bin falsch. Man kann jahrelang dahin leben und sagen, ich bin richtig mit meinem Leben. Alles, was ich getan habe, ist gut. Ich kann vor Gott hintreten, ich habe keine Angst vor dem Sterben. Wir haben in den letzten Tagen viel darüber nachgedacht. Sind sich Menschen, die Böses tun, überhaupt bewusst, dass sie Böses tun? Und ich habe mich geprüft und gedacht, wo in meinem Leben verhängnisvolle Fehlentscheidungen geschehen sind, da war ich mir dessen nie bewusst. Das Schlimme war, dass ich lange im Glauben lebte, ich würde gar nichts Besonderes tun oder es wäre gar nicht so gravierend. Oft hat man sogar gedacht, es ließe sich vereinbaren mit der eigenen Interpretation der Gebote Gottes und man stünde doch noch ganz im Gehorsam. Und erst viel, viel später ist mir bewusst geworden, das ist ein, ja, wenn Gott das plötzlich einem zeigt, ein Geschenk, wenn man sieht, ich bin falsch, ich bin verkehrt, ich muss umkehren, mein Leben stimmt nicht mehr. Woher kommt das? Gott hat eine Art, uns im Leben sehr viel Raum zur Freiheit zu geben. Es ist bei Gott ganz anders, als wir Menschen es tun. Wir kritisieren einander sehr unbarmherzig. Gott lässt uns viele Dinge im Leben und wir können sie immer weiter ausbauen und entwickeln. Das sind wie Zweige eines Baumes, die immer weiter wachsen. Es wäre sicher gut, Gott würde sie gleich am Anfang beschneiden, aber Gott tut das nicht. Und er lässt uns in vielen bösen Entwicklungen Raum. Und so leben Menschen, wir wie die Gottlosen, frei, tun unsere Entscheidungen, die ja in den Augen Gottes schon lang falsch sind, nur wir merken es nicht. Und erst dann werden sie uns als falsch bewusst, wenn sie sich so ausgewachsen haben zu solchen massiven Unrechtstaten, dass uns eines Tages die Augen aufgehen. Und dann ist das Schlimme, dann erschrecken wir über unserem eigenen Leben. Dann auf einmal ist das Gewissen wach und wir sagen, jetzt was soll ich machen? Und wir stehen vor vollendeten Tatsachen und können nichts mehr ändern. Wenn wir heute das Thema haben, Unrecht kommt in Ordnung, ich will darauf verzichten, Ihnen auch nur mit einem Gedanken zu sagen und aufzuzeigen, wo Sie falsch liegen. Da hätte ich meine Gaben überschätzt. Das würde an Ihnen abprallen, so wie es an mir oft abgeprallt ist. Gott muss Ihnen die Augen öffnen, wenn die Zeit reif ist, dass Sie sehen, wie verkehrt Sie Ihr Leben in konkreten Einzelentscheidungen gelebt haben. Und darum bin ich froh, dass ich heute nicht als der Gerichtsvollzieher und Henker zu Ihnen predige, der Ihnen das Gericht Gottes predigt, sondern ich weiß, dass jetzt viele da sind, denen im Leben an konkreten Stellen Schuld so massiv ausgegangen ist, dass ihnen jeder Tag zur Last geworden ist und sie ihn gar nicht mehr leben wollen. Und dass sie Angst haben, wie sie überhaupt noch ihr Leben zu Ende bringen. Die erschüttert sind. Bin ich solch ein Mensch, der so etwas tun kann? Gibt's das bei mir? So wie wir 1945 erschrocken sind, das ist doch nicht möglich, dass das in Deutschland passiert ist. Genau der gleiche Erkenntnisprozess im eigenen Leben. Bin ich das? Und Gott gebe, dass sie aufwachen vor dem jüngsten Gericht, denn dort werden wir es alle erkennen. Und es ist gut, wenn wir heute erschrecken über unserem Gewissen, was nicht recht war und was nicht stimmen kann. Und ich darf zu Ihnen heute sprechen, dass Unrecht in Ordnung kommt. Mit den sicheren, überheblichen kann ich nicht reden, das muss Gott selber tun und Ihnen die Augen öffnen. Er muss ihnen die neue Schau geben. Ich will zu denen reden, die zerbrochenes Herzen sind. Und ich will zuerst sagen, Gott kann das Unmögliche. Er kann Unrecht in Ordnung bringen. Er kann das Unmögliche. Jetzt müssen wir aus unserer Lebensgeschichte sehr persönlich erzählen, wie das war, als wir, es kam wie ein Blitz aus heiterem Himmel, Unrecht und Schuld vor Gott erkannt haben. Wir lebten vorher leicht, fröhlich, heiter, unbekümmert dahin. Und dann war der ganze Lebensschwung weg. Wir konnten nicht mehr lachen. Und das fiel auf uns. Und wenn wir Trostworte gehört haben, wir haben gemeint, das geht uns nichts mehr an. Das kann ja gar nicht mehr gut werden. Wo einmal das Gewissen aufwacht, merkt man, Schuld kann nicht bewältigt werden. Das ist das schlimme heidnische Glauben unserer Zeit, als ob man unbewältigte Vergangenheit bewältigen könnte. Man kann auch die Geschichte des Dritten Reichs nicht aufarbeiten. Nur Gott kann in Ordnung bringen. Und ich kann eine eigene Lebensgeschichte nicht aufarbeiten, weil das doch dasteht als Fakten meines Lebens, die passiert sind. Wer will sie denn wegdrücken? In unserem ganzen Leben gibt es überhaupt gar keinen Vergleich für Vergebung. Und es ist deshalb völlig undenkbar, dass ein Mensch Vergebung Gottes erfunden hat. Das kann man gar nicht erfinden. Das Evangelium kann gar nicht aus dem Denken der Menschen kommen, weil das so ein unsinniger Gedanke ist, als ob etwas gelöscht werden könnte, was geschehen ist, weil Taten später nicht mehr korrigierbar sind. Und wenn wir das Bild wählen, dass Gott für uns eintritt wie ein Anwalt vor Gericht, dann ist doch der Unterschied offenkundig. Ein Anwalt, der kann doch einen Angeklagten nur dort in Schutz nehmen, wo er schuldlos ist. Der kann einen herauspauken, der zu Unrecht verdächtigt wird. Da kann er tüchtig arbeiten und dem Gericht Beweise vorlegen, die für den Freispruch sprechen. Aber das wäre doch eine sehr windige Geschichte, wenn das in unserem Justizwesen üblich wäre, dass ein Anwalt die Untaten eines Angeklagten noch decken würde. Das ist in unserem ganzen Rechtsdenken unmöglich. Ein Anwalt, der kann doch nur den Unschuldigen freisprechen, aber er kann doch den Schuldigen nicht gerecht machen. Das geht doch einfach nicht. Ein Schuldiger ist schuldig. Ein Anwalt kann dann nur noch, Sie kennen diese Notbremse ziehen, dass er auf die Tränendrüse drückt. Er sagt, sehen Sie den Angeklagten an, der hat so ein schlechtes Elternhaus gehabt und denken Sie doch an seine Kinder. Und übrigens können Sie den Mann jetzt so bestrafen. Nicht, gucken Sie ihn doch an, ist doch so ein netter Mensch. Also diese Rührung. Aber damit macht er ihn ja nicht gerecht. Er kann ja nicht die Fakten wegräumen, die dastehen und die offenkundig sind. Wenn das Gewissen uns anklagt und uns Schuld zeigt, wo soll denn noch ein Ausweg sein? Und das sagt hier Paulus, wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Dein eigenes Gewissen will dich beschuldigen. Gott ist hier, der gerecht macht. Gott sagt nicht, das war nicht so schlimm oder ich habe Mitleid mit dir oder mich rührt dein Gesicht oder ich will dir noch eine Chance geben, sondern Gott macht Gottlose gerecht, Gott macht Schuldige gerecht. Das ist völlig unbegreiflich. Schuldige sind doch schuldig. Nein, Schuldige werden gerecht. Darum liegt so viel daran, ob Sie in Ihrem Leben einmal vor Gott das eingestehen und sagen, ich bin schuldig, sonst haben Sie ja gar nicht Teil an seiner Gerechtmachung. Gott kann nur Schuldige gerecht machen. Und wenn Sie nie schuldig sein wollen, kann er Sie nie gerecht machen. Wenn Sie sich dauernd herausreden und sagen, das ist alles nicht so schlimm gewesen, dann kommen Sie auch nie in diesen wunderbaren Zustand, dass Gott Ihr ganzes Leben zu einem gerechten Leben aus seinem göttlichen Rechtsspruch erklärt. Mag das zugehen? Heinrich Giesen hat ein Bild gewählt. Ich will es einfach, weil unser Gedächtnis so leicht Dinge vergisst. will ich es erzählen. Es sind ja immer, die Bilder können das Heilige und Große nie angemessen darlegen, aber es bleibt uns leicht in Erinnerung. Heinrich Giesen war im Dritten Reich mehrfach im Kirchenkampf in Haft und da hat ihn einmal in einer Strafanstalt sein Zwillingsbruder besucht, dieser Frauenarzt Giesen. Und der durfte dann rein und dann sagte noch beim Reingehen der Offizier der Gestapo zu dem Gefangenenwärter: Passen Sie mal bloß auf, dass Sie den Richtigen wieder rauskriegen. Weil die beide genau gleich aussahen, die waren zum Verwechseln ähnlich. Und genau das macht Gott. Er stellt Jesus an unserer Stelle dorthin, wo die Schuld war. Er lässt Jesus das tragen, was mich getroffen hätte. Und ich darf teilhaben an der Gerechtigkeit Jesu. Verstehen Sie jetzt, dass es eine vollständige Rechtsprechung gibt? Das ist doch entscheidend wichtig für unser Leben. Gott verteidigt mich nicht nur und hat Erbarmen mit mir, sondern er macht mich gerecht. Er stellt mich an die Stelle Jesu und er stellt seinen Sohn an meine verworfene Stelle, wo ich das Gericht ertragen muss. Und jetzt kann ich doch wieder leben, jetzt kann ich wieder aufatmen. Gott kann das Unmögliche. Heute geht es darum in diesem Gottesdienst, dass Sie Schuld ablegen und gerecht werden. Vollständig gerecht, weil Gott Sie gerecht spricht. Zweitens, dahinter stehen große Pläne. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Da sagt Gott, dass wir seine Auserwählten sind. Normalerweise sind die Auserwählten, das sind ja die Leute der Elite, die Herausragenden, die großen Könner. Das wären in den Augen unseres Urteils die Gott lieb haben und die Gott treu dienen. Wer sind denn die Auserwählten Gottes? Strandgut, Gescheiterte. Da hat Gott seine Ehre hineingelegt. Als er damals die Straßen entlang ging, man sagt das so leicht, Zöllner und Dirnen, aber was das waren, zerstörten Gefühlen, was in diesem Charakter verdorben war, da war kein Ansatz zu Moral und Ethos. Wissen Sie, warum Gott Sie so lieb hat? Doch nicht wegen Ihren paar hochentwickelten Seiten Ihrer Frömmigkeit. Gott hat Sie so lieb und auserwählt um Ihres tiefen Falles willen. Und Gott denkt jetzt nur an diese ganz dunklen Stunden, die Sie immer verdrängen wollen. Und darum hat er Sie so lieb. Darum sind Sie Auserwählter. Ich habe in meinem Studium mir Geld verdient in der Gesenkschmiede von Daimler-Benz als Schmied. Es waren schöne Zeiten in dieser Dienstgemeinschaft. Dort wurde hart gearbeitet an diesen heißen Öfen. Und mir war dann die Aufgabe zugefallen, neben meiner Arbeit an der Presse noch diese Öfen zu beladen. Und wenn man dann da diese Rohstücke hatte und den Ofen hineinwarf, das waren halt so abgeschnittene Eisenstücke, da hat man noch nicht gesehen, was das werden wird. Das wird einmal eine Autoachse werden oder das gibt wichtige Teile eines Autos. Aber nachher unter dem Hammer vorne des Schmieds und dann noch unter der Presse, wo abgegratet wurde, da ist dieses Werkstück geformt worden. Sie sind Auserwählter Gottes, nicht weil Sie irgendwelche Vorzüge haben. Das ist ganz schlimm, wenn es Christen geben sollte hier in dieser Kirche, die meinen, sie hätten irgendwelche Vorzüge. Das sind vor Gott nur Hindernisse. Das Einzige, was in Ihrem Leben für Gott etwas ist, wenn Sie Rohmaterial sind, ganz ungelenkes Rohmaterial, so wie der verdorbene Charakter einer gefallenen Frau oder wie dieser geldbesessene Zöllner, der nichts anderes mehr denken kann, Rohmaterial wurde für die Hand des Meisters, der einen neuen Menschen daraus formt. Und dann ist das interessant in unserem Leben, was vermag die Gnade Gottes? Sagen Sie nie, Gnade ist ein abgegriffenes Wort. Sie wissen, was Gnade ist, dass er mich überhaupt nimmt. Jetzt denken Sie ganz groß, er will aus Ihrem Leben etwas Neues, Wichtiges, Gewaltiges formen zu seiner Ehre. Wer will jetzt die Auserwählten Gottes beschuldigen? Wer will jetzt noch erinnern an vergangene Taten? Das wird kommen. Ich habe mir einmal überlegt, wie das war, als Paulus nach Jerusalem kam. Zwischen seinen Missionsreisen hat er sicher öfter Station gemacht in Jerusalem. Ob da Paulus nicht am Grab des Stephanus stand. Und wissen Sie, was das ist? Dass so Wunden eben als Narben auch bleiben, auch im Leben der Gerechtfertigten. Ja, dass ich mitschuldig war, den Stephanus zu töten. Vielleicht hat der Stephanus noch Kinder gehabt und denen ist er auch begegnet. Es gibt viele Wunden, wo uns unsere Untaten noch einmal entgegenschreien und wo wir angefochten sind, darfst du überhaupt Prediger des Evangeliums sein? Schweig doch lieber. Du kannst es sowieso nicht mehr. Aber dann hat Paulus gesagt, ich habe ja ein Thema, gerade an meinem Leben zu illustrieren, wie Gottes Gnade mich geformt hat. Aber es war ihm wichtig, dass er aus dieser Gnade nicht mehr herausfiel. Es war sein heiliger Entschluss, ich will ihm jetzt ganz dienen und gehören und dabei bleiben. Und dann hat er sagen können, zieht an als die Auserwählten Gottes, als die, die als Rohmaterial genommen sind und nun von ihm bearbeitet werden. Herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, vertrage einer den anderen, vergebt euch untereinander. Ihr seid doch jetzt Auserwählte Gottes. Jetzt könnt ihr doch nicht einfach mehr im alten Wesen weitermachen. Zwischen ihnen und der Lebenshaltung vieler anderen Menschen muss ein großer Unterschied sein. Einfach deshalb, weil sie eine unverdiente Gnade erfahren haben. Und die darf nicht vergeblich sein. Oder Petrus spricht nochmal von den Auserwählten. Das war in der ersten Gemeinde ein Wort. Wir sind tatsächlich Gottes Elite, aber nicht, weil wir Güte oder Größe haben, sondern weil wir vom Negativen her eigentlich das Musterbeispiel der Erwählung Gottes sind. Ihr seid das auserwählte Geschlecht. Das verstehen andere falsch, als ob wir uns höher dünken als die anderen. Ihr seid das auserwählte Geschlecht, ein Musterbeispiel gestrandeter Menschen. Das gilt jetzt uns. Das königliche Priestertum, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt. Nicht wie gut ihr seid und was ihr könnt, sondern die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Das ist unser Predigtthema. Wir kommen aus dem Dreck, wir kommen aus der Not. Aber Jesus hat sich unserer erbarmt. Unrecht kommt in Ordnung und ich stehe heute im Licht. Er hat mich aus der Finsternis herausgeholt. Es wäre schlimm, wenn jetzt Sie mittendrin stehen bleiben würden und sagen, ich kann nichts tun, ich bin so. Doch, Sie können die Gnade Gottes in Ihrem Leben wirken lassen. Sie können Schuld eingestehen und die Rechtsprechung erfahren an sich, um Jesu Willen. Das Dritte, so lässt sich leben. Die meisten Menschen sagen, das ist billig. Man muss sich mit Schuld auseinandersetzen. Ich habe Ihnen mal von unserem jüdischen Guide erzählt, auf der Wanderung durch Jerusalem, sagte, ihr Christen habt es ja leicht. Ihr könnt die Schuld so abgeben. Ein Religionslehrer bei unserer ersten Pfarrstelle, da fielen uns damals Schuppen von den Augen. Vergeben, ich will für meine Schuld selber gerade stehen. Das ist diese vermessene Haltung des Kain, der sagt, meine Schuld ist zu groß, dass sie mir vergeben werden könnte. Da will ich Gott gar nicht bemühen, so etwas Unmögliches will ich Gott gar nicht zutrauen. Und der Mann bildet sich ein, dieser Kain, er könnte sie tragen. Kein Deutscher kann die deutsche Geschichte tragen. Wir können gar nicht gerade stehen. Wir können nicht mal für unser eigenes Leben gerade stehen, denn was wollen wir denn vor Gott geben? Welches Pfand wollen wir ihm denn geben? Wir haben doch alles von ihm empfangen. Das ist nichts weiter als lächerlicher Übermut, wenn Menschen sagen, sie wollten für ihr Leben gerade stehen. Nach dem Tag ihres Begräbnisses wissen sie, wie viel sie einlösen können vor Gottes Gericht. Sie können gar nichts bringen, sie können gar nichts bezahlen, sie können für nichts gerade stehen, weil sie Staub und Asche sind. Es gibt nur ein Pfand, das ich einlösen kann, und das ist ein Faustpfand meines Glaubens. Ich kann nur Schuld geben und Gerechtigkeit dafür erlangen. Anders kommen sie nicht an die Gerechtigkeit hin. Es gibt keinen anderen Weg zum Frieden mit Gott. Es gibt nur das Geständnis, Herr, ich habe gesündigt. Herr, mein Leben ist ein Aufruhr gegen dich. Ich war vermessen, was ich versucht habe, selbst dann in Frömmigkeit das noch abzudecken. Ich kann nur umkehren und jetzt dich bitten, lass das Wunder deiner Vergebung in meinem Leben wirken. Und wenn dann der neue Tag kommt und ich
in den Spiegel schaue und denke, wer bin ich überhaupt? Wer bin ich denn, dass ich heute etwas wirken will? Da kommen ja die Anfechtungen. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Die Menschen, die mich genau durchschaut haben? Mein eigenes Gewissen, das mich anklagt? Und dann darf ich sagen, ich bin das gar nicht, so wie ich mich kenne. Christus spricht für mich, Christus macht mich frei, er löst mich. Ich darf in diesem großen Glauben in den Tag hineingehen. Meine Arbeit ist nicht vergeblich in dem Herrn. Ich habe ein wunderbares Selbstbewusstsein. Nicht, weil ich mir in der Form der heutigen Selbstmutmachung zuspreche, du bist doch ein Kerl, glaub's nur, ich glaube nicht mehr dran. Sondern ich glaube, dass Jesus mich gerecht macht. Und dass Jesus mich auch im Dienst befähigt, weil Gnade nie vergeblich ist. Und darum wird aus meinem Leben etwas werden und darum wird aus Ihrem Leben etwas werden, wo Sie vor Gott gerade stehen mit Ihrer Schuld und sagen, daher liegt sie und ich will deine Gerechtsprechung heute erfahren. Jetzt ist das alles ganz schön, was Sie sich angehört haben und jetzt können Sie das Gesangbuch zuklappen und nach Hause gehen. Aber eine Frage soll mit Ihnen gehen. Ich will es ganz einfach formulieren, damit Sie es nicht vergessen. Entweder ist Ihre Schuld vergeben oder Sie schleppen sie noch mit sich herum. Da müssen Sie es genau wissen. Entweder oder. Das ist so, wie wenn ich einen Mantel an den Garderobenhaken in der Sakristei hänge. Entweder hängt er dort oder ich trage ihn mit mir. Entweder oder. Er kann nicht gleichzeitig da draußen hängen oder an meinem Leib sein. Entweder oder. Entweder ist die Schuld vergeben und dann sind Sie gerecht, dann steht nichts mehr zwischen Ihnen und Gott. Dann können Sie hinausgehen in Ihre Aufgaben voll Freude und Dank und Lachen. Gehen Sie diesen Weg. Oder wollen Sie zurück und das Alte selber fertig bringen? Sie können es nicht. Welch eine Freude, welch ein neues Lebensgefühl, so lässt sich leben. Da gibt's eine wunderbare Verheißung im Alten Testament in Jesaja 50, Vers 8 vom Gottesknecht. Mit dem will ich schließen. Wer will mein Recht anfechten, der komme her zu mir. Siehe Gott, der Herr, hilf mir. Wer will mich verdammen? Amen. Wir singen vom Lied 250 noch die Verse 5 und 6. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir einen kleinen Blick schon haben tun dürfen in die schrecklichen Abgründe unseres eigenen Herzens. Und danke, dass du uns den idealistischen Ausweg verbaut hast, an die eigene Güte unseres Herzens und unseres Charakters zu glauben.
Danke, dass du uns hier alle Illusionen zerbrochen hast. Und dass du uns immer wieder draufstößt, wie wir Versager sind. Herr, wir haben oft gelitten unter dieser bitteren Erkenntnis, aber heute wissen wir, dass es zum Heil werden kann. Zur Freude, zur Stärkung und zur Ermutigung. Wir wollen deine Rechtsprechung erfahren. Wir wollen dieses unmögliche Wunder an uns erleben, dass wir gerecht werden. Durch dein Blut, durch dein Sterben für uns. Und dann wollen wir uns nicht mehr drücken vor dir, um unsere Schuld willen, sondern wir wollen alles vor dir ausbreiten, weil du es weglegen kannst, dass nicht mehr davon gesprochen wird, dass die Vergangenheit abgeschlossen wird, dass niemand mehr Schuld hervorholen kann, weil du sie in des Meeres Tiefe versenkst. Und dass wir dann stehen dürfen, fest und gewiss, auch in den Anfechtungen, Anfeindungen um uns her, und wissen, du bist für uns, niemand kann jetzt mehr gegen uns sein. Du sprichst für uns, du stellst uns unter deinen Schutz. Lass uns das auch erfahren in den kommenden Tagen, in den Aufgaben, die uns bevorstehen. Lass das alle die erfahren, auch in unserer Gemeinde, die angefochten, leidend und in Not sind. Ich wollte dich heute auch bitten für unser Volk, für die bevorstehenden Wahlen, für auch so manche Unruhe, die geschieht. Du kennst auch die schrecklichen Dinge, die geschehen. Wir können vor dich nur treten, auch mit dem Leiden unseres Volkes, auch über den großen Unglücksfällen und Katastrophen, die geschehen, auch über aller menschlicher Verirrung, wie sie jetzt zutage tritt in München, auch über den Kriegen der Welt, auch über allem Hunger, Leiden und Ungerechtigkeit der Menschen. Wir wissen keine Lösungen, aber dein Heiliger Geist kann uns leiten und führen an die Aufgaben, wo du uns brauchst, damit wir Werkzeuge deiner Liebe und deines Friedens werden. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wir singen noch vom Lied 341, die Strophe 6. Nächsten Sonntag predigt, weil wir auf der Gemeindefreizeit sind, Dekan Gerhard Weber, Geschäftsführer des missionarischen Jahres. Und wir freuen uns, dass er diesen Dienst in beiden Gottesdiensten tut. Ich möchte einladen zu der Bibelwoche von Pfarrer Kurt Heimbucher, dem Präses des Gnadauer Verbandes, der Gemeinschaftsverbände in Deutschland, von Dienstag bis Sonntag im Saal der Altpietistischen Gemeinschaft in der Furtbachstraße 16, jeweils um 20 Uhr.
eine Verkündigungswoche glauben, aber da liegen diese Zettel teilweise auf ihren Plätzen aus. Nehmen Sie die mit. Ich freue mich, dass diese Bibelwoche in Stuttgart stattfindet und ich will Sie sehr dazu einladen. Auch wenn wir unser Bibeltraining am Dienstag halten, ich freue mich, wenn andere das einmal benutzen, auch einen anderen Redner zu hören. Das ist eine schöne Sache und dient der Vielfalt des Zeugnisses. Da haben wir eine Sache für Krankenschwestern. Da sollen am besten die Krankenschwestern nachher von Burkhardt, sie sind unter der Empore nachher. Unter der Empore, das geht am besten, wenn die den Zettel mitnehmen, dann brauche ich jetzt weiter gar nichts sagen. Alle Krankenschwestern oder da, wo Sie einer Krankenschwester das weitergeben wollen. Ein Besuch einer Australierin, Barbara Simpson, die von der Weltvereinigung der evangelischen Krankenschwestern eine geistliche Zurüstung gibt für den Dienst an Kranken in geistlicher Hinsicht. Wie können wir vor Gott bevollmächtigt werden zum Dienst? Unter der Empore nachher steht Freund Burkhardt, da können Sie es mitnehmen. Gestern Abend hat Professor Dr. Paul White angerufen, der das Seminar in Bangui leitet. Das ist für die französisch sprechenden Länder, vor allem für den Tschad, für Zaire, für Guinea, in Afrika eine Schulungsstätte für die führenden Theologen, die wieder selber Bibelschulen leiten. Er kommt zurück aus einem Heimaturlaub in Amerika, war gerade in Straßburg. Seine Frau ist sehr krank, er muss sie in Straßburg zurücklassen und er muss allein hinaus, weil sie gesundheitlich das Klima nicht mehr schafft. Sehr schwere Operation und nun eine Lungenerkrankung. Ich habe wieder gedacht, was hier Menschen einsetzen im Dienst für den Herrn, das ist immer groß an diesen Aufgaben. Sie haben ja viel getan für diese Fakultät in Bangui. Er sprach davon, dass Sie nun, nachdem Sie eine Reihe dieser Studentenhäuser gebaut haben, weiter dran arbeiten wollen. Ich habe gedacht, das wäre so ein schönes Ziel, das wir uns für dieses Jahr noch setzen. So ein Studentenhaus für 6 Studenten kostet umgerechnet 20.000 Mark. In Bangui, in der Zentralafrikanischen Republik, errichtet für Theologen, einheimische Prediger. Der Sinn ist, damit Sie nicht in Europa studieren müssen. Wenn wir uns auch nach Ihren vielen Gaben vom letzten Mal das Ziel setzen, dass wir 1 oder 2 Studentenhäuser noch für dieses Jahr bezahlen können, dann wollen wir auch heute das Opfer für diese Aufgabe nehmen. Das ist eine Sache, in der sich auch unsere württembergische Landeskirche sehr stark gemacht hat und sehr viel Förderung schon getan hat. Aber die Möglichkeiten der württembergischen Landeskirche sind, wie nun vom Oberkirchenrat verlautet, hier für dieses Jahr zu Ende, sodass wir noch ein zusätzliches tun können. Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.